Jesus, wir kommen in deine Gegenwart. Wir wollen von dir lernen heute Morgen. Segne du unser Hören, segne du unser Sprechen. Und mach, dass wir ja, dir nachfolgen können, dass wir deine Spur sehen, dass wir deinen Weg sehen. Amen. Ja, ihr Lieben, wir sind ja mitten in der Predigtreihe, in der Predigtserie raus aus der Komfortzone, rein in die Lernzone Gottes. Ja, und heute haben wir auch so eine Szene wieder, so eine Bibelstelle, wo es wirklich wie so mit einem Brennglas in so eine Lernzone, in so eine, ja, in so eine Lernerfahrung Gottes reingeht. Die Hauptperson in dieser Lernerfahrung ist eigentlich Petrus, ja. Man kennt ihn so. Die heutige Bibelstelle steht in Apostelgeschichte 10 und ich erzähle euch kurz was über diesen Hintergrund dieser Apostelgeschichte. Diese Stelle, die wir uns heute anschauen, das ist wirklich eine zentrale Stelle, so eine Scharnierstelle in der Apostelgeschichte. Es gibt einen davor und es gibt einen danach. Diese Stelle, man könnte sagen, sie verändert die ganze Welt der Christenheit damals. Ja, und ihr werdet noch merken, warum. Es ist die Geschichte dieser jungen Jesus-Bewegung, ja. Jesus ist gestorben und ist auferstanden, ist in den Himmel aufgefahren und der Glaube an diesen Messias, der nimmt so richtig Fahrt auf. Es kommen viele zum Glauben. Es kommt sogar die erste Verfolgung, dass Leute sagen, so, hey, das geht gar nicht. Das ist Blasphemie und deswegen werden die Menschen verfolgt. Und alle, die verfolgt werden, alle, die glauben, sind Juden, sind Menschen, die im Judentum leben, sind von dieser jüdischen Religion. Es gibt so einen Hauptverfolger, der wird dann auch genannt im 9. Kapitel, also einem Kapitel vor unserem heutigen Kapitel, und das ist Saulus, ja. Selbst ein Jude, der sagt, diese neue Religion, diese Sekte, die muss verfolgt werden. Und er macht es so mit all seinem Elan. Und es steht so geschrieben, er schnaubte vor Wut, ja, und ist rumgereist und hat diese neue Sekte gesucht und hat sie verfolgt und hat sie einsperren lassen. Aber in dieser Szene davor begegnet Jesus diesem Saulus. Und aus diesem Saulus wird ein Paulus. Er bekehrt sich. Er kommt selbst zum Glauben an diesen Jesus Christus. Und Petrus, dieser Vorzeigejünger, ist im ganzen Land unterwegs. Ja, im ganzen Land Israel ist er unterwegs mit dieser neuen Botschaft. Und es passiert viel. Es kommen viele Menschen zum Glauben. Und im Kapitel davor ist auch beschrieben, wie er eine Frau von den Toten auferweckt. Ja? Also wenn man irgendwie einen Proof braucht für seinen eigenen Glauben, so, das ist ja der ultimative Proof, das ist der ultimative Nachweis. Ich bete für jemanden, der tot ist und diese Tabitha steht auf von den Toten. Das Interessante ist, alle Jünger verstanden sich als Juden. Alle waren Juden. Alle waren dieses Volk Gottes. Und man kann sich fragen, ja, was ist denn mit all den anderen Menschen? Was ist denn mit all den anderen Völkern? Was ist denn mit den Römern? Was ist denn mit den Griechen? Was mit den, was weiß ich, andere Völker, die mir noch gar nicht kannte in der damaligen Zeit, ja, dass es auch irgendwelche andere Kontinente gibt. Was ist denn eigentlich mit denen? Und im jüdischen Selbstverständnis ist klar, wir als Juden, wir sind das auserwählte Volk. Gott hat uns auserwählt. Wir sind irgendwie ein besonderes Volk, aber wir sollen das eigentlich nicht für uns behalten, sondern wir haben einen Auftrag. Dieser Auftrag ist in Genesis 12 beschrieben, wo Gott sagt zum Abraham, das ist dieser Stammvater dieses jüdischen Volkes, ich will dich segnen und du sollst ein Segen sein. Und das ist diese zweiseitige Richtung. Erstens, ich will dich segnen, ich will euch als Volk segnen, ich will euch auserwählen. Aber ihr sollt auch ein Segen sein. Dieser Segen soll weiterfließen. Und das heißt, diese Ausrichtung, ja, ihr seid ein auserwähltes Volk, aber ihr seid für eine Berufung auserwählt und die geht weiter. Aber wie oft vergisst man das? Wie oft vergisst man das, dass man den Segen weitergeben soll? Wie oft ist man dankbar für den Segen, den man selbst empfängt, aber ja, dann stoppt es irgendwie bei mir und ich gebe es vielleicht nicht weiter. Petrus ist in diesem Selbstverständnis aufgewachsen. Ich bin Jude, ich bin Teil dieses auserwählten Volkes. Ja, und die anderen Völker und so, ach, weiß nicht, das ist alles ein bisschen schwierig, alles ein bisschen kompliziert. Und unser Kapitel, das Kapitel der Apostelgeschichte 10, beginnt genau mit so einer Person, die Teil eines anderen Volkes ist. Cornelius wird er beschrieben. Cornelius, ein Centurio, ein Hauptmann, der über eine ganze Kohorte gesetzt ist. Einer, der Macht hat. Und er wird noch beschrieben als ein gottesfürchtiger Mensch. Ein gottesfürchtiger. Er wird beschrieben als jemand, der viel betet, der viel Almosen gibt. Ja, gibt es denn sowas? Gibt es denn Leute, die nicht zum Volk der Israeliten gehören und auch an Gott glauben? Wie kann das denn sein? Was muss denn mit denen passieren? Müssen die sich erstmal konvertieren zum Judentum? Müssen sie sich beschneiden lassen? Das ist eine super spannende Frage. Müssen sie sich beschneiden lassen, um dann an diesen Jesus zu glauben? Dieser Centurio, der ist in Caesarea, dort ist er stationiert und hat einen Traum, hat eine Vision. In dieser Vision erscheint ihm ein Engel, der zu ihm sagt: Cornelius, deine Gebete sind erhört worden. All dein Almosen geben, all dein Beten hat Gott gesehen. Schick zwei Boten aus. Schick zwei Boten aus nach Joppe, das heutige Jaffa, und lass Simon Petrus holen. Simon Petrus, die sollen sich einfach durchfragen, die zwei Leute. Der ist bei einem Gerber, der heißt übrigens auch Simon. Und das Haus des Gerbers ist direkt am Mittelmeer gelegen. Also findet ihr es eigentlich ganz einfach. Und die Geschichte beschreibt dann, wie diese zwei Männer losgehen, wie Cornelius diese zwei Helfer losschickt und Petrus sucht. Und Petrus sitzt tatsächlich bei diesem Gerber und sitzt gerade auf einem Dach, was man halt so manchmal macht, dass man auf dem Dach sitzt. Als die beiden unterwegs sind, diese beiden Helfer von diesem Cornelius, hat Petrus selbst auch eine Vision. Und da lesen wir kurz den Text. Da wurde er, also Petrus, hungrig und wollte etwas essen. Während sie das Essen für ihn vorbereiteten, geriet er in eine Ekstase, er hatte eine Vision. Er sah den Himmel geöffnet und etwas wie ein riesiges Tuch, das an vier Zipfeln auf die Erde niedergelassen wurde. Darin befanden sich alle vierfüßigen Tiere und Kriechtiere der Erde und die Vögel des Himmels. Dann sprach ihn eine Stimme an: Steh auf, Petrus, schlachte und iss. Doch Petrus sagte: Nie und nimmer, Herr. Ich habe doch noch nie irgendetwas Unerlaubtes oder Unreines gegessen. Da sprach ihn die Stimme ein zweites Mal an und sagte: Das, was Gott für rein erklärt hat, sollst du nicht als unerlaubt bezeichnen. Das geschah noch ein drittes Mal und dann wurde das Behältnis plötzlich wieder hoch in den Himmel gezogen. Jesus hat einfach eine strange Vision. Da kommt ein Tuch vom Himmel, da sind alle möglichen Tiere drin. Alle vierfüßigen Tiere der Erde, Kriechtiere und Vögel des Himmels sind in diesem Tuch versammelt. Und es kommt eine Stimme und die sagt: Simon Petrus, schlachte. Und er sagt: Nee, wir als Juden, wir haben unsere Reinheitsvorschriften und die gelten für ganz bestimmte Tiere. Wir dürfen natürlich Tiere essen, aber ganz bestimmte Tiere dürfen wir nicht essen. Als er noch da oben auf dem Dach sitzt, kommen diese zwei Helfer von dem Cornelius, diese zwei Beauftragten, kommen bei ihm an und sagen: Simon Petrus, wir haben einen Auftrag, dich zu holen. Komm bitte mit nach Caesarea. Und Petrus checkt sofort: Okay, irgendwas hat Gott mit mir vor. Ich check's noch nicht ganz, aber irgendwas hat Gott mit mir vor. Er beherbergt die beiden und am nächsten Tag ziehen sie los. Petrus kommt nach Caesarea und kommt in dieses Haus des Cornelius. Cornelius hat in der Zwischenzeit seine ganze Familie und alle seine Freunde so zusammengerufen und eingeladen. Alle sind bereit, kann ja nichts mehr schief gehen sozusagen. Und Petrus kommt in diese Szene rein. Er kommt in dieses Haus des Cornelius rein und Cornelius fällt direkt auf die Knie vor ihm. Petrus hebt ihn sofort wieder auf und sagt: Hey, ich bin nur ein ganz normaler Dude. Ich bin nur ein ganz normaler Mensch. Also an mir ist nichts Besonderes. Ich bin ein gewöhnlicher Mensch. Es geht um Gott und nicht um mich. Ich bin nicht mehr als du? Naja gut, ich bin ein Jude und ihr seid alle Heiden. Und dann fällt ihm auch so ein: Hey, in welchem Haus bin ich hier eigentlich? In Vers 28, wir lesen weiter, sagt Petrus: Dann sagte er zu ihnen: Ihr wisst genau, dass es für eine jüdische Person tabu ist, mit einem Menschen aus einem anderen Volk Umgang zu haben oder zu ihm zu kommen. Doch Gott hat mir gezeigt, und jetzt kommt die Erkenntnis, doch Gott hat mir gezeigt, dass ich keinen Menschen grundsätzlich als minderwertig oder als unrein bezeichnen darf. Und Petrus hat diese Erkenntnis und fragt danach direkt so, also diese Erkenntnis habe ich jetzt direkt in diesem Moment, aber warum nochmal wolltet ihr mich holen? Also was ist der Grund, warum ich hier bin? Und Cornelius erzählt ihm diese ganze Geschichte, erzählt ihm von diesem Traum und erzählt ihm davon, dass seine Bitten und dass seine Almosen erhört wurden. Und dann steht da weiter, da ergriff Petrus das Wort abermals und sagte, wirklich und wahrhaftig begreife ich jetzt, dass Gott die Menschen nicht nach dem Äußeren beurteilt, sondern es ist so, Gott freut sich über alle Menschen, die ihn respektieren und gerecht leben, ganz gleich, zu welchem Volk sie gehören. Während Petrus noch diese Worte redete, fiel der Heilige Gottesgeist auf alle herab, die seiner Botschaft zuhörten. Da gerieten die an Jesus Glaubenden, die einen jüdischen Hintergrund hatten und deshalb beschnitten waren, die zusammen mit Petrus dorthin gekommen waren, also da kamen noch so ein paar andere Juden sozusagen mit Petrus mit, völlig außer sich, denn sie sahen, dass das Geschenk des Heiligen Geistes auch auf Menschen des nichtjüdigen Glaubens aus nichtjüdigen Völkern ausgegossen worden war. Sie hörten nämlich, wie die Anwesenden in unbekannten Sprachen redeten und auf diese Weise Gott die Ehre gaben. Das kannten sie von dem Pfingstwunder, dass die Menschen mit dem Geist Gottes begabt waren. Da ergriff Petrus das Wort. Könnte irgendjemand jetzt etwas dagegen einwenden, dass sich diese Leute im Wasser untertauchen werde? Denn sie haben doch den Heiligen Geist genauso erhalten wie wir auch. So ordnete er an, dass sie im Namen Jesus Christus getauft werden sollten. Diese Geschichte wird oft bezeichnet als die Bekehrung des Cornelius. Dieser Hauptmann hat sich bekehrt. Dieser Hauptmann hat zum Glauben gefunden. Und es ist sicherlich auch wahr. Es war ein Riesengeschenk für ihn, dass Petrus vorbeigekommen war. Es war eine Bekehrung, es hat sein Leben verändert. Aber wer bekehrt sich denn hier noch? Petrus bekehrt sich in diesem Moment auch ein Stück weit. Es ist eine viel größere Veränderung für ihn. Er ist ja die ganze Zeit in seinem Leben Jude gewesen und hat gedacht, ja, wir sind das auserwählte Volk. Und in diesem Moment, in dieser Geschichte merkt er, nee, dieser Glaube an Jesus Christus, der ist für alle da, der ist für alle Völker da. Gäbe es diese Geschichte nicht, gäbe es diese Erfahrung nicht, dann gäbe es gar keine Vision, dann würde Paulus nicht auf Missionsreisen gehen, weil dann wäre irgendwie klar, nee, wir sind hier für das Volk Israel, für die Juden ausgesandt und nicht für die anderen Völker. Das ist eine riesige Veränderung. Das heißt, es ist nicht nur die Bekehrung des Cornelius, sondern irgendwie Petrus bekehrt sich auch. Er checkt auch auf einmal, er versteht, was dieses Evangelium bedeutet, für wen das Evangelium da ist. Und auch so diese ganze Gruppe, diese ganze junge Bewegung bekehrt sich ein Stück weit in dem Moment. Ich habe aus dieser Geschichte so drei Learnings für mich herausgefunden oder drei Learnings so für mich formuliert. Und die möchte ich euch voll gerne weitergeben aus dieser Geschichte. Und das erste ist ziemlich unerwartet, auch für mich in der Vorbereitung gewesen. Das erste Learning heißt, unterscheide, Ausrufezeichen, unterscheide, beziehungsweise lies deine Bibel. Jetzt denkst du, wie kann das sein? Wie kommt man von diesem Text darauf? Lies deine Bibel richtig. Dieser Text wird oft als die Abschaffung der Reinheitsgebote ausgelegt. Ja? Die Reinheitsgebote galten früher für die Juden, ja. Und die war irgendwie so eine gute Einrichtung Gottes. Und in diesem Moment werden die abgeschafft. In diesem Moment gelten die einfach nicht mehr. Und die Speisevorschriften sind auf einmal sozusagen obsolet. Aber warum? Warum sollte das so sein? Naja, ist halt so. Ist halt so eine neue Zeit. Ich habe in der Vorbereitung auf die Predigt habe ich noch so meinen alten neutestamentlichen Professor Guido Baltes im Kopf, der immer noch mal so um eine Ecke rumgedacht hat, der die Texte genau gekannt hat, der lange in Israel gelebt hat, ja, in Jerusalem. Und habe dann irgendwie ihm geschrieben, habe gesagt so, hey, wie legt man diese Stelle aus? Das und das wäre meine Auslegung. Und er hat mich direkt so angerufen, hat direkt so einen Videocall gemacht. Ja. Ich dachte, ups, vielleicht irgendwie eine falsche Auslegung. Und dann hat er nochmal gesagt so, hey, guck nochmal genau drüber nach. Schau nochmal genau in deine Bibel nach. So. Welche Tiere sind es denn, die dort genannt werden? Alle vierfüßigen Tiere. Das heißt, eigentlich fast alle Tiere, so, oder? Also auch Kühe und Schafe und Lämmer und alles. Fast alle Tiere werden dort genannt, werden in dieser Vision so Paulus präsentiert. Ja? Und Gott sagt zu ihm, schlachte. Und er sagt, nö, kann ich nicht schlachten, weil ist ja alles unrein. Es gibt Tiere in diesem Tuch, die unrein sind. Kriechtiere sind unrein. Tiere, die auf dem Bauch kriechen, sollen Juden nicht essen. Das steht im Alten Testament, das steht in Levitikus. Vögel, manche Vögel sollen Juden auch nicht essen. Und Guido hat gesagt so, ja, schau noch mal ganz genau hin. Schau auch noch mal ins Alte Testament. Und genau das scheint Gott auch in diesem Moment zu Petrus zu sagen. Hey, schau noch mal genau hin. Unterscheide, dieses Wort unterscheiden kommt in dieser Geschichte viermal vor. Man könnte sagen, es zieht sich wie ein roter Faden durch. Petrus, unterscheide. Definitiv sind nicht alle vierfüßigen Tiere unrein. Ich weiß, es ist ziemlich so Bibel-Nerd-Wissen hier alles, ja? Aber es ist wichtig. Definitiv sind nicht alle vierfüßigen Tiere unrein, sondern manchmal isst man ein Lamm oder ja, Schweine essen Juden nicht, aber ein Kalb oder sowas oder ein Rind. Isst man manchmal, ja? Und Gott scheint Petrus hier sagen zu wollen, so, hey, guck genau hin, pauschalisiere nicht. Du musst schon genau hinschauen. Guck nochmal in deine Bibel, in dein Altes Testament, ja, was Petrus auch kannte. Lies deine Bibel. In Vers 28 verrät uns viel über das, was Petrus vielleicht gedacht hat. Und ich zitiere den nochmal, dann sagte er zu ihnen, als er schon beim Cornelius angekommen ist, ihr wisst genau, dass es für eine jüdische Person tabu ist, mit einem Menschen aus einem anderen Volk Umgang zu haben oder zu ihm zu kommen. Ich dachte immer, ja gut, es gibt wahrscheinlich im Alten Testament irgendeine Regel, dass man das nicht machen darf, dass man sich irgendwie selbst verunreinigt als Jude, wenn man zu einer anderen Person geht, dass also die nicht jüdischen Glaubens ist, dass diese irgendwie dann so Unreinheit überträgt oder so. Aber das gibt es nicht im Alten Testament. Es gibt keine Stelle, wo beschrieben ist, dass man nicht zu einer nicht-jüdischen Person gehen darf. Klar gab es dann manchmal diese Sachen mit dem Essen, ne? Also wenn dann irgendwie Essen da ist und manche Sachen soll man halt nicht essen, kann sein, dass das halt nicht so gut ist. Aber es gibt keine Stelle im Alten Testament, wo eine nicht-jüdische Person sozusagen als unrein beschrieben wird. Und ihr merkt, das ist auch irgendwie so dieser Clou dieses Bildes, dieser Clou dieser Vision, dass Gott ihm sagen will, so, ey, diese anderen Personen, ja, dieser Cornelius, dem du gleich begegnen wirst, der ist nicht unrein. Vielleicht ist das eine Sitte bei euch. Vielleicht ist das irgendwie so etwas, so ein Tabu in eurer Gesellschaft oder in deiner Denke. Aber schau noch mal genau hin. Es gibt dieses Tabu nicht. Nirgendwo in der Bibel werden Nicht-Juden als unrein bezeichnet. Ja, und ich habe mir gedacht, so, das kostet Zeit und Kraft. Das kostet Zeit und Kraft, sich damit auseinanderzusetzen. Es kostet Zeit und Kraft, zu unterscheiden, die Bibel genau zu lesen, genau nochmal hinzuschauen. Und ich meine, deswegen sind wir auch so in so einer Gemeinschaft, dass wir das irgendwie nicht alleine machen müssen, sondern dass wir das gemeinsam tun können. Es kostet Zeit und Kraft, sich intensiv mit der Bibel auseinanderzusetzen. Und ich merke bei mir, wenn ich die Bibel lese, ich lese ganz vieles mit so einem Vorverständnis. Ich lese zwar, aber ich habe irgendwie schon in meinem Kopf so ein, ja, kenne ich schon, so. Oder so ein, habe ich schon oft gehört, diese Geschichte. Ich weiß ganz genau, was der Kern der Geschichte ist. Und genau das habe ich bei dieser Geschichte auch gedacht, so. Und das habe ich für mich gelernt. Hey, nochmal genau hinzuschauen. Was will Gott uns wirklich sagen? Raus aus unserer Komfortzone. Unterscheide, knie dich rein. Lies nochmal genauer. Der zweite Punkt, raus aus der Komfortzone, nur so verstehen wir, was wir sagen wollen. Wir müssen raus aus unserer Komfortzone, sonst verstehen wir gar nicht, was wir sagen wollen. Das ist ein komischer Satz, oder? Also ich weiß ja eigentlich, was ich sagen will, wenn ich irgendwas sagen will, meistens, ja. Wir haben oft dieses vereinfachte Verständnis von Kommunikation. Wir haben etwas, was eine andere Person hören muss oder will oder darf, ja. Und das kommuniziere ich ihr einfach. Also ich sage das einfach. Ich überbringe das mit meinen Worten. Und dann muss diese Person das einfach nur annehmen. Sie muss es einfach nur glauben oder verstehen. Wir haben oft auch ein sehr einfaches oder ein vereinfachtes Verständnis von Mission. Ich habe das zumindest oft gehabt. So. Man geht als Missionar irgendwo hin, vielleicht in eine andere Kultur und hat was im Gepäck, wie so ein Dienstbote, ja, oder wie so ein Paketauslieferservice. Ja. Man hat was im Gepäck, was man einfach übergeben soll. Und dann müssen die das annehmen. Ja. Weil ich bin ja schon Christ. Die sind ja vielleicht noch nicht Christ, ja. Also ich bin Christ und gehe halt zu denen. So, da ist irgendwie auch so ein bisschen so ein Machtgefälle. Da ist auch so ein bisschen so, ja, ich habe es ja schon verstanden, aber die müssen es ja noch verstehen. Was wir hier in dieser Geschichte merken, nicht nur bei Cornelius fällt der Groschen, sondern wo wir wirklich diesen Groschen laut fallen hören, ist bei Petrus. Bei Petrus fällt der Groschen, beim Überbringer der Botschaft. Der es kommuniziert, der es eigentlich schon verstanden haben sollte. Bei ihm fällt der Groschen. Petrus merkt es sofort, als er in dieses Haus des Cornelius, dieses Machtgefälle. Er kommt dahin, wahrscheinlich so mit dem, ja, jetzt werde ich mal das Evangelium erzählen, so, ne, geh bei dem ins Haus, so, wurde gerufen. Und Cornelius fällt auf den Boden und Petrus merkt, hey, dieses Machtgefälle, ich stehe, der kniet, das ist nicht richtig. Das ist nicht richtig und es ist nie richtig. Ich meine, Petrus hätte es ja eigentlich wissen können. Hätte ja eigentlich wissen können, was so diese Apostelgeschichte 1, Vers 8 sagt Jesus zu seinen Jüngern, aber ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, der auf euch kommen wird und ihr werdet meine Zeugen sein in Jerusalem, in ganz Judäa und Samarien und bis an die Enden der Erde. Petrus hat das schon mal gehört. Er hätte ja da schon sagen können, so, bis an die Enden der Erde heißt auch wahrscheinlich alle anderen Völker, nicht nur die Juden. Aber er hat es nicht verstanden, er hat es nicht verinnerlicht. Und es hat gebraucht. Es hat diese Begegnung gebraucht. Wisst ihr, Glaube, Erkenntnis, geistliche Einsichten sind nichts für einen Elfenbeinturm. Sind nichts nur fürs Studierzimmerchen. Sondern wenn wir immer nur in unserem Elfenbeinturm bleiben, immer nur in unserem Studierzimmerchen, immer nur für uns bleiben, uns unsere eigenen Gedanken machen, dann wird unser Glaube irgendwann so ein bisschen abgestanden, glaube ich. Ja. Ich habe euch ja vor ein paar Wochen erzählt, dass ich im Sommer manchmal Canyoning mache. Ja. Da geht man in so einer Schlucht von Becken zu Becken, seilt sich ab, springt manchmal in die Pools hinein. Und es gibt so eine Schlucht, die mache ich sehr gern, die heißt Bujera. Und da gibt es so ein kleines Becken, das heißt Mausefalle. Ja. Weil manchmal, wenn es lange nicht geregnet hat, ja, das ist dann so ein Pool, und man muss so eigentlich so drumherum klettern, aber meistens schafft man es nicht und fällt dann halt rein und hat dann Schwierigkeiten, wieder rauszukommen. Ja? Und ihr könnt euch vorstellen, wenn gerade ein frisches Hochwasser durchgegangen ist, so vor 2 Wochen ist es super nice und man will eigentlich drin chillen, bräuchte doch irgendwie so ein Kühlgetränk oder sowas. Aber wenn da lange nichts passiert ist, dann stinkt das Wasser. Ja? Und man denkt sich die ganze Zeit, jetzt richtig gut klettern, so nicht reinfallen. Vielleicht liegt noch ein totes Tier drin. Eklig. Will man nicht, ja. Wenn es lange nicht regnet, dann stinken diese Pools einfach nach abgestandenem Wasser. Und wenn wir unseren Glauben nicht kommunizieren, dann passiert irgendwie Ähnliches mit unserem Glauben. Dann baden wir so in unserer eigenen Suppe. Wenn wir den Glauben kommunizieren, dann passiert nicht nur mit dem Gegenüber etwas, sondern mit uns beiden passiert etwas. Mit dem Gegenüber und mit mir. Und deswegen ist dieses Machtgefälle absolut, ja, absolut obsolet, sondern wir begegnen uns auf Augenhöhe. Und es war so, dass Cornelius sich bekehrt hat, aber Petrus hat unheimlich viel auch in dieser Situation gelernt. Und es ist so diese Haltung, die wir brauchen, wenn wir anderen Menschen begegnen. Das ist diese Haltung. Und es ist eine Jesus-Haltung. Jesus am Jakobsbrunnen, ja, er begegnet einer Samaritanerin. Und eigentlich will er diese Frau erreichen. Er wird später sagen, hey, ich habe lebendiges Wasser für dich. Aber was ist das Erste, was er tut, als er dieser Frau begegnet? Er bittet sie um Wasser. Er bittet sie um Wasser und kommt mit ihr in diesem Moment auf Augenhöhe. Oder Jesus sendet an irgendeinem Punkt 72 seiner Jünger aus. Ja? Er sagt so, hey, geht los, geht in die Dörfer, verbreitet das Evangelium. Und das Interessante ist, dass er eine ziemlich genaue Packliste gibt, wie auf so einer Jungschaft-Freizeit, ne? Was man so abhaken kann. Ja? Er sagt, nimmt nicht viel mit. Nimmt kein zweites Obergewand mit. Nimmt einen Gehstock mit und bleibt in dem Haus, wo ihr als erstes hingeht. Er will ihnen sagen so, hey, kommt nicht mit so einem Machtgefälle. Kommt nicht auf einem Thron dahergeritten, sondern seid abhängig von den Menschen. Seid Gäste, seid angewiesen. Und Walter, wir haben gestern auch noch telefoniert und du hast es mir auch so gesagt, dass das für dich auch so ein großes Ding war, als Missionar nach Brasilien zu kommen, nicht als der große Retter. Nicht als der, ich weiß alles und ich zeige euch einfach alles, wie alles funktioniert. Sondern, ich glaube, in dem Moment, wo du gesagt hast, du hast selbst um Hilfe gebeten, war dieser Moment, ja, wo du auf Augenhöhe auf einmal warst mit den Menschen. Wo du eigentlich zu den Menschen inkarniert bist. Das ist der zweite Punkt. Wir müssen mit den Menschen auf Augenhöhe kommen, weil nicht nur sie müssen bekehrt werden, sondern wir müssen immer wieder zurückbekehrt werden zu unserem eigentlichen, wahren Glauben. Wir müssen uns immer wieder auseinandersetzen. Und der dritte Punkt, Menschen erklären Dinge gern für unrein. Ja. Irgendwie hat man so den Eindruck, ja, Petrus hat auch gerne die Dinge für unrein erklärt. Ne? Also ich weiß nicht, ob ihr manchmal so Assi-TV schaut, also habe ich schon lange nicht mehr, ich mache das natürlich nicht. Ne? Aber so Bauer sucht Frau, ich kenne die ganzen Sachen nicht. Aber man denkt sich immer so, krass, was da alles verfilmt wird, warum? Manchmal werden sogar, das Krasseste finde ich immer, wenn die Protagonisten untertitelt werden müssen, obwohl sie Deutsch sprechen. So. Dann denkt man so, ja, ich bin doch vielleicht gar nicht so dumm. Ja, also, man fühlt sich besser, ja. Und ich glaube, genau das ist es, was diese Sendung, was diese Serien irgendwie erzeugen wollen. So ein Gefühl von, ich fühle mich besser, ja. Ich fühle mich besser, ich fühle mich gut und dann ist man auch in der Werbung ganz gut ansprechbar für irgendwas zu kaufen, wenn man sich besser fühlt. Weil wir Menschen uns einfach gerne besser fühlen. Wir haben da ein Ohr dafür, wenn wir uns manchmal besser fühlen. Und wenn wir Dinge für unrein erklären können. Wir Menschen fühlen uns gerne besser als andere und sind gerne in dieser Position, jemand für rein oder für unrein zu erklären. Und es ist nicht nur ja, bei allen Menschen so, sondern es ist auch ganz besonders bei uns Christen so, dass wir etwas gerne für unrein erklären. Wie oft stellen wir irgendwelche Sonderregeln auf, ja, wo wir zu pauschal sind? Wo wir vielleicht sagen so, hey, Fußball schauen, das ist nichts für Christen, das machen Christen einfach nicht. Ja. Oder tanzen, das machen Christen nicht. Das machen wir nicht. Und so weiter. Ihr kennt diese ganzen Regeln, die man immer wieder aufgebaut hat und gesagt hat, das steht doch genau in der Bibel. Und dann muss man genau hinschauen und sieht so, steht da nicht. Das ist eine Sonderregel von dir. Das ist irgendwas, wo du sehr pauschal bist. Ja. Und wo du nochmal genau hinschauen musst. Und wo du aufpassen musst, weil Gott sagt uns, hey, erklärt Dinge, die ich für rein erkläre, nicht für unrein. Macht es nicht. Und wenn es bloß so Verhaltenssachen wären, oft sind es ja auch Menschengruppen. Oft sind es ja auch Gruppen, die wir für unrein erklären und sagen, diese Menschen sind unrein. Und manchmal auch uns selbst und sagen so, hey, ich bin unrein. Ich komme zum Ende und wir werden heute Abendmahl feiern. Und diese Lektion, die Paulus hier mitnehmen soll für sich selbst, die können wir auch für uns persönlich, kannst du auch für dich mitnehmen. Manchmal Ja, wenn so dieses Abendmahl angekündigt wird, fragen sich die Leute, frage ich mich so, habe ich das verdient? Bin ich bereit dafür? Darf ich an den Tisch des Herrn kommen? Bin ich nicht irgendwie unrein? Muss nicht irgendwie vorher was passieren? Muss ich mich nicht irgendwie verändern? Das wäre doch gut. Das, was Gott für rein erklärt hat, sollst du nicht als unrein bezeichnen. Gott lädt dich ein an seinen Tisch. Und er will, dass du so kommst, wie du bist. Dass du ihm alles hinhältst. Du brauchst dich nicht verstecken vor ihm, denn er kennt dich ja. Er kennt dich sowieso. Und er will dich an seinem Tisch haben. Amen.